Johannes 18, 15 bis 27. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt: Ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem hohen Priester. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin es nicht. Es spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder. Und gleich darauf krähte der Hahn.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Karfreitag-Gottesdienst, den ersten, die erste Botschaft. Und eigentlich waren ja die Lieder, das wunderbare Lied, das wir selbst gesungen haben, und das wunderschöne, das wir hören durften, Botschaft genug. Und es ist so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn da mal dunkle Stunden kommen, fallen mir nicht Predigten ein, sondern Lieder. Und Ihre Botschaft sollten wir nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz, ich möchte gern Gedanken aus diesem Bibeltext, den wir hören durften, weitergeben. Und ich möchte selbst noch einmal beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für das unfassbar große Vorrecht, dass wir uns durch den Glauben deine Kinder und deine Erlösten nennen dürfen. Ich danke dir für das, was du, Herr Jesus, getan hast. Für diese Selbsterniedrigung, die wir gar nicht in Worte fassen können, dass du die Herrlichkeit verlassen hast und so viel Leiden, so viel Schmerzen auf dich genommen hast, nur um uns zu erlösen. Ja, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde, als wir Sünder waren, Herr. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt durch deinen Heiligen Geist wirkst, sprichst zu unseren Herzen, wenn wir auch dein Wort betrachten, dass es uns stärken darf, dass uns aber auch wieder neu eine Liebe zu dir erweckt, Herr, und dass du selbst groß gemacht wirst in unserer Mitte. Schenke es nach dem Reichtum deiner Gnade. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, der Titel dieser Botschaft lautet: Drei Lügen gegen die Wahrheit. Dreimal log ja Petrus, als er seinen Herrn verleugnete. Und sein Herr, die Wahrheit in Person, stand dort und sah es. Und diese Begebenheit, die wir gehört haben und über die ich jetzt sprechen möchte, ist auch eine Begebenheit voller Kontraste. Dieser Kontrast, den Johannes hier zeigt, den wir jetzt immer wieder sehen werden, da ist auf der anderen Seite unser angeklagter Herr Jesus Christus. Und er redet in Sanftmut, aber ohne Furcht die Wahrheit. Und auf der anderen Seite ist da Petrus, der Zuschauer. Und er redet eigentlich ohne Sanftmut, aber in Furcht die Lüge. Es ist dieser Kontrast auf der anderen einen Seite, der mit Gott verbunden ist, Gott selbst, und auf der anderen einer, der sich von seiner Sünde oder seiner menschlichen Schwäche leiten lässt und im entscheidenden Moment versagt. Ja, ich weiß nicht, wie Sie über Petrus denken, wenn Sie diese Geschichte hören. Sie ist uns bekannt. Ich weiß nicht, wie viel Selbsterkenntnis jeder einzelne von uns hat. Vielleicht sagen Sie sich ja, wenn ich da gewesen wäre, wenn ich Jesus gesehen hätte, ich hätte nicht so reagiert. Vielleicht sagen Sie auch, ich weiß es nicht. Vielleicht sagen Sie, ja, wahrscheinlich hätte ich auch so gehandelt. Oder wie die anderen Jünger, ich wäre erst gar nicht dorthin gegangen und schon längst über alle Berge. Die andere Seite ist, wenn wir unseren Herrn Jesus sehen. Ist auch eine Frage, auch aus Anwendung für uns persönlich, auf die wir noch kommen werden. Eine herausfordernde. Wie hätten wir wohl reagiert oder wie würden wir reagieren, wenn wir in den Schuhen unseres Herrn stehen würden? Würden wir einem Petrus nach einem so tiefgreifenden Verrat überhaupt irgendeine bedeutsame Stellung in der Gemeinde noch anvertrauen? Würden wir glauben, dass er überhaupt noch etwas für Gottes Reich taugt? Ja, überhaupt, wie gehen wir eigentlich um mit Menschen, die uns enttäuschen oder von denen wir uns verraten fühlen, verleugnet? Und wie handelt dagegen Christus? Und das ist dieser Kontrast, und ich bete und hoffe, dass der Herr dazu Gnade schenkt, dieser Kontrast, den wir sehen wollen, wie Gott selbst Mensch geworden reagiert und handelt und wie anders wir Menschen leider oft sind. Oder um es umzudrehen, wie anders unser Herr eigentlich als uns ist. Ja, wir wollen nun die Verse in Johannes 18 ab Vers 15 betrachten. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie doch auf. Johannes 18 ab Vers 15. Wir sehen dort in diesem Vers 15 und in den folgenden Versen, dass unser Herr Jesus in den Innenhof eines Palastes oder eines großen Hauses geführt wird. Und das war das Privathaus von Hannas. Und dieser Hannas, er war der Schwiegervater des amtierenden Hohenpriesters Kaiaphas. Und er war selbst früher auch einmal Hoherpriester, darum wird er in diesem Text Hoherpriester genannt. Es kann ein bisschen verwirrend sein, weil da einige Hohepriester rumturnen. Und da fragt man sich, wer ist jetzt jeweils gemeint? Einige Söhne von Hannas haben auch schon als Hoherpriester gedient. Nun, wer von Ihnen kennt das Alte Testament? Wer von Ihnen kennt den Mosebund? Der ist vielleicht jetzt verwundert und sagt ja, aber hoher Priester ist man doch auf Lebenszeit. Das stimmt, aber die Römer sahen das eben ein bisschen anders. Die wollten ihre Macht zeigen und haben dann auch immer wieder mal hohe Priester ein- und abgesetzt. Und darum gab es das, dass es eigentlich mehrere gab, also einen amtierenden und einen, der mal hoher Priester war. Und der Petrus, er wird jetzt in dieses Privathaus des ehemaligen hohen Priesters Hannas geführt. Und es ist ein anderer Jünger, der dafür sorgt, dass die Magd an der Tür ihn reinlässt. Wir wissen nicht, wer dieser andere Jünger ist. Die meisten vermuten, dass es Johannes war, der Jünger, den der Herr lieb hat, der das Evangelium geschrieben hat. Aber wer auch immer er war jemand, der dem Hohenpriester bekannt war. Also er kannte ihn und seine Familie. Er hatte da gewisse Verbindungen in die jüdische Oberschicht. Und deswegen schaffte es Petrus rein. Und bevor wir jetzt sein Versagen angucken, müssen wir doch mal erst einmal anerkennen, also ganz mutlos war Petrus ja auch wieder nicht. Ich meine, er ist da in die Höhle des Löwen reinmarschiert. Und vielleicht hat er in dem Moment noch innerlich die Überzeugung, jawohl, so wie er es versprochen hatte, ich werde mein Herr nicht verlassen, ich werde für ihn kämpfen. Er hatte ja zuvor noch, vielleicht eine Stunde her, vielleicht weniger, einem Diener des Hohenpriesters das Ohr mit dem Schwert abgehauen. Und jetzt ist er dort immer noch bereit, seinem Herrn zu folgen. Aber dann, auf einen Schlag, diese Veränderung, dieser tiefe Fall. Wir sehen ihn in Vers 17. Vers 17 möchte ich Ihnen vorlesen. Da sprach die Magd, also Johannes 18, Vers 17, da sprach die Magd, die Türhüterin zu Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Das klingt ein bisschen zynisch, wie sie da formuliert. Bist du nicht auch einer von denen, die zu diesem da gehören? Und weg ist bei Petrus auf einen Schlag aller Mut. Weg. Er steht da und das Erste, was ihm einfällt, ist die schärfstmögliche Verneinung. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin's nicht. So schnell kann es gehen. Und man kann es so sagen, die Mahnung des Apostels Paulus an alle Christen, die sehen wir hier in der Praxis wahr geworden. Wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Petrus war überzeugt, als er seinem Herrn sagte, ich werde dich niemals verlassen. Und dann ist da so eine Magd, so eine Bedienstete, eine Sklavin. Und die ist nur ein bisschen zynisch. Und das Herz rutscht ihm in die Hose oder in den Mantel, Rock oder was er anhatte. Und er verleugnet seinen Herrn zum ersten Mal. Und die Reaktion, die er verwendet, ist auch bemerkenswert. Traurigerweise. Er sagt, ich bin's nicht. Und das steht wieder in einem deutlichen Kontrast zu den Worten, die unser Herr Jesus gebraucht. Der Samuel hat ja gestern Abend darauf hingewiesen und immer wieder, wie nennt sich unser Herr im Johannesevangelium, er sagt, ich bin. Und dann, ich bin der wahre Weinstock oder ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Und eben, wie ihn Samuel gestern Abend gesagt hat, als die Tempeldiener ihn in Gethsemane suchte und sie nach ihm fragten, da sagte er, ich bin's. Er sprach die Wahrheit, er, der die Wahrheit in Person ist. Ja, und die Diener, die Soldaten, sie wichen oder fielen zurück. Petrus, er war's nicht. Ich bin's nicht. In der Nähe von Jesus selbst, ja, da war er noch unerschrocken gewesen. Er hatte für den Herrn sterben wollen, das hat er gesagt. Er hatte sogar versucht, ihn mit dem Schwert zu verteidigen. Also, er hat versucht, seine Worte in die Tat umzusetzen. Als aber Petrus dann allein war, als sein Herr gebunden war und als er herausgefordert wurde, da zeigte sich, was für ein trotzig und verzagt Ding sein menschliches Herz in Wahrheit war und ist. In diesem Moment kann man so sagen, bewies er, warum Jesus diesen schrecklichen Weg gehen musste. Nämlich um auch diese Sünde zu tragen. Und das Furchtbare an diesem Ereignis, es war ja nicht, dass irgendjemand den Herrn verleugnete. Irgendeine der Massen, die mal so und mal so sind. Sondern es war ein Jünger des Herrn. Einer aus dem innersten Kreis. Einer, auf dem und auf dessen Bekenntnis Christus seine Gemeinde bauen wollte. Und wieder erlauben Sie mir das zu sagen. Diese Begebenheit, sie hält auch uns den Spiegel vor. Wie reagieren und reden wir, wenn unser Herr öffentlich angeklagt und verspottet wird und wir beim Bekenntnis für ihn etwas verlieren könnten? Es ist so leicht, etwas zu sagen und zu versprechen. Aber wenn das Feuer der Versuchung kommt, wo stehen wir und unsere Herzen dann wirklich? In Vers 18 sehen wir, dass es kalt und dunkel war in Jerusalem in der Nacht, als Petrus seinen Herrn verleugnete. Jerusalem ist eine Stadt auf einem Berg, vielleicht nicht so hohe Berge wie hier, aber immerhin auf einem Berg, am Rand der Wüste. Und darum kann es dort im Frühling nach Sonnenuntergang wirklich kalt sein und windig. Doch diese Kälte, die Johannes hier erwähnt, in Johannes 18, Vers 18, wenn ich das so sagen darf, sie hat auch eine bildhafte Seite. Wie so oft in der Heiligen Schrift. Da wird vieles nicht einfach so erwähnt. Es war beispielsweise, wenn wir das Johannesevangelium betrachten, es war beispielsweise Nacht, als Nikodemus heimlich zu Jesus ging. Es war Nacht, es war dunkel, es war finster, als Judas zuvor hinging, um seinen Herrn zu verraten und zu verkaufen. Und interessanterweise erwähnt das Johannesevangelium auch ausdrücklich, dass es Winter war, also dass es kalt war, als viele Juden während des Festes der Tempelweihe über Jesus sagten, er sei von einem Dämon besessen. Ja, diese Situation, die wir heute betrachten wollen und an dem wir uns ja auch an Karfreitag erinnern. Diese Lage, in der der wahre König der Welt verraten, verleugnet, verurteilt, gefoltert und gekreuzigt wurde. Sie war eine Zeit geistlicher Kälte und Finsternis. Jemand sagt es einmal so, das warme und helle Licht eines neuen Morgens strahlte erst wieder so richtig hervor, als der gekreuzigte Gottessohn aus den Toten auferstand. Und ich muss Ihnen sagen, ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, wenn wir uns wieder grüßen. Unser Herr lebt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber vorher musste er durch diese dunkle und kalte Nacht gehen, um uns zu erlösen. Und ein Ausleger, und ich möchte ihn da gern seine Gedanken aufgreifen, sah drei Facetten, also drei Seiten dieser geistlichen Dunkelheit, die damals über Jerusalem gefallen war. Die zeigen, wie schlimm das war, was unser Herr erdulden musste oder erduldet hat freiwillig, um die Welt zu erlösen. Die erste Facette, die erste Seite der Dunkelheit war die Ablehnung Gottes. Stellen wir uns das Bild vor. Da steht der menschgewordene Gott selbst, gebunden vor dem höchsten Vertreter, dem höchsten religiösen Vertreter des Volkes Israels, dem ältesten noch lebenden Hannas, der Hohepriester war, der Gott im Volk vertreten sollte. Und er verwirft ihn, er lehnt ihn ab. Und er war ja nicht der Einzige, das Volk der Juden, denen ja immer noch die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen und auch die Väter. Das Volk Gottes lehnt seinen Herrn, Gott, Retter, König und Messias ab. Das war eine finstere, finstere Stunde. Und die zweite Facette der Dunkelheit, und man kann sagen, es wird immer dunkler, ist die Verleugnung Gottes. Ausgerechnet durch den Jünger, der mit die Gemeinde in ihren Anfängen leiten sollte, der die Wunder Jesu gesehen hatte, der zu den wenigen gehört hatte, der die Herrlichkeit des Herrn auf dem Berg der Verklärung gesehen hatte, der die wundersame Speisung der 5000 miterlebt hatte, der auch die Heilung von Blinden, von Lahmen und sogar Totenauferweckungen gesehen hatte. Er verleugnet seinen Herrn und Gott. Und dann die dritte Facette, die dritte Seite der Dunkelheit, die menschlich gesehen am unglaublichsten ist oder am törichtsten, um es mal so zu sagen, auch am schlimmsten. Wir sehen die vermeintliche Schwachheit Gottes. Wir sehen das Wort des Lebens, der Sohn Gottes selbst, der, wie der Hebräerbrief sagt, gleichen Wesens mit dem Vater im Himmel ist, der also ganz und gar Gott ist, der die Säulen der Schöpfung durch das Wort seiner Macht trägt. Und er erscheint als hilfloser Spielball in der Hand seiner Feinde. Er wird hin und her geschoben, von Kaiphas zu Hannas, von Hannas zu Kaiphas, zu Pilatus, zu Herodes, wieder zu Pilatus. Von Männern, die das Recht nach ihrem eigenen Gutdünken beugen und biegen und brechen und die größte Ungerechtigkeit der Justizgeschichte begehen. Und Gott selbst, Mensch geworden, lässt es mit sich machen. Ja, und das ist eine schreckliche Torheit, wenn wir darüber nachdenken, völlig unverständlich. Der Schöpfer liefert sich seinen eigenen Geschöpfen aus und er duldet ihr Toben gegen ihn. Der Richter der Welt lässt sich von denen verurteilen, über die er selbst zu Gericht sitzen sollte. Das Licht schweigt, während die Finsternis schreit. Und hier sehen wir in der Tat, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 25 meint. Wie gerade das Törichte Gottes weiser ist als die Menschen und das Schwache Gottes stärker als die Menschen. Ein alter Gemeindeleiter, der auch aus Jerusalem kam, einige hundert Jahre später, der sah auch eine prophetische Komponente in dieser Dunkelheit über Jerusalem. Und er dachte an Sacharja 14. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Kapitel geläufig ist. Ein herrliches prophetisches Kapitel. Dort wird das Kommen Gottes mit allen seinen Heiligen nach Jerusalem prophezeit. Und diese Weissagung wird sich buchstäblich erfüllen, wenn unser Herr Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt und seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Und er darf mich gerne jetzt unterbrechen und kommen und mit der Erfüllung seines Wortes in dieser Hinsicht beginnen. Das wird geschehen. Aber, und darauf hat dieser alte Gemeindeleiter hingewiesen, in gewisser Weise sehen wir in dieser Prophezeiung auch schon das erste Kommen Gottes in seiner Niedrigkeit vorgeschattet. Zum einen, wenn ich das so sagen darf, durch seinen Tod und seine Auferstehung öffnete Jesus Christus ja für viele Heilige in Anführungszeichen den Zugang zu Gott, dem Vater im Himmel, nämlich für alle, die an den lebendigen, dreieinen Gott glauben. Aber über das Kommen Gottes nach Jerusalem sagte der Prophet Zacharia auch etwas sehr Interessantes. Und ich möchte Ihnen da eine Übersetzung vorlesen, die eben auch den Aposteln vorlag und der frühen Gemeinde. Je nachdem, ich weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, je nachdem steht es in der einen ein wenig so übersetzt und in der anderen ein wenig so. Und ich lese Ihnen jetzt die deutsche Übersetzung, so wie es da steht. Es wäre jetzt zu kompliziert, um über die Unterschiede der Übersetzungen zu reden, weil das ist nicht das Thema. Aber ich wollte es Ihnen nur erklären, weil ich nicht weiß, was für eine Bibel Sie haben. Zacharja 14, Vers 6 bis 8. Zacharja 14, Vers 6 bis 8. Also keine Angst, in allen Bibeln steht das Gleiche. Aber je nach Übersetzungsweise kann man so oder so etwas formulieren. Und dort steht jetzt Folgendes, Zacharja 14, Vers 6 bis 8. Und an jenem Tag wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Und an jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird das sein im Sommer und im Winter. Dieser Tag wird noch kommen, aber er wurde schon vorgeschattet. Denn dieser alte Jerusalemer Gemeindeleiter weist darauf hin, Christus, er wurde für uns gekreuzigt. Verurteilt worden war er nachts, als es kalt war und deshalb ein Kohlenfeuer brannte. Es war kalt und dunkel. Gekreuzigt wurde er in der dritten Stunde. Und von der sechsten Stunde an bis zur neunten Stunde war Finsternis. Das war übernatürlich. Da war mitten am Tag Finsternis. Und von der neunten ab wurde es wieder hell. Und dies war tatsächlich ähnlich dem, was Zacharia sagte. Während der Finsternis der Kreuzigung war es sozusagen weder Tag noch Nacht. Es war ein einzigartiger Tag oder Moment oder Zeit in der Heilsgeschichte und Weltgeschichte Gottes. Und dieser Tag, den dem Herrn bekannt ist, war auch der Tag, den der Herr gemacht hat, nämlich der Tag der Erlösung der Menschheit. Der Tag, an dem in Jerusalem Gott selbst Mensch geworden, den Fluch des Gesetzes, die Strafe der Sünde, die Sünde selbst auf sich nahm, hinwegtrug und Tod und Teufel in seinem Sterben und seinem Auferstehen am dritten Tag besiegte. Und so flossen, bildlich gesprochen, tatsächlich an jenem Tag der Erlösung lebendige Wasser von Jerusalem aus. Die volle Erfüllung von Sacharja 14, sie steht noch bevor. Aber wir können da diese Vorschattung, dieser geistliche Vorgeschmack schon in Sacharja sehen. In der ersten Erscheinung unseres Gottes auf dieser Erde, als Jesus nach Jerusalem kam, um die Sünde der Welt hinwegzutragen. Das ist ein Ereignis, das alles verändert hat. Und was bedeutet das auch? Dass gerade in dieser Finsternis und Dunkelheit und Kälte, gerade in der Schmach des Verrats, der Ablehnung und des Kreuzes, der Sieg Gottes steckt. Natürlich besiegelt durch die Auferstehung. Indem nämlich unser Herr selbst, wir wissen es, aber wir können uns nicht genug daran erinnern, indem unser Herr selbst die Sünden der Welt auf sich lud und in seinem Leiden und Sterben am Kreuz beseitigte, sagt er der Hebräerbrief, beseitigte. Und seitdem ist, sagt Paulus, das Wort der Versöhnung aufgerechnet und rechnet Gott der Welt, sofern sie glaubt, ihre Sünden nicht zu. Das haben wir auch so wunderbar in dem Lied, was der Michael gestern gesungen hat, gehört. Also es steht mir immer noch bei, dass er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. Weil er sie am Kreuz von Golgatha getragen hat, und daran haben wir uns ja erinnert, als wir das Mahl genommen haben gestern, und daran erinnern wir uns auch heute, wenn wir über das Kreuz und über diese dunkle Nacht nachdenken. Gott rechnet uns unsere Sünden nicht mehr zu, weil er sie hinweggetragen hat. Und Luther, der ja nie um saftige Formulierungen verlegen war, er formuliert es in seiner berühmten Auslegung des Galaterbriefes so: Da dies also geschehen ist, ist die ganze Welt von allen Sünden gereinigt und gesühnt, also auch befreit vom Tod und von allem Übel. Nachdem nun aber Sünde und Tod durch diesen einen Menschen oder durch den Gehorsam dieses einen Menschen, Christus, hinweggenommen sind, so könnte doch Gott in der ganzen Welt, wenn sie denn glaubte, nichts anderes mehr sehen als lauter Reinheit und Gerechtigkeit. Und wenn gleich noch etliche Überbleibsel der Sünde blieben, und wir sehen sie ja, aber so würde Gott sie nicht sehen vor jener Sonne Christus. Darum ließ Gott selbst damals diese geistliche Finsternis und Kälte zu, damit gerade durch die Ablehnung, Verurteilung und Hinrichtung des Sohnes Gottes Ströme lebendigen Wassers von Jerusalem in die ganze Welt ausfließen sollten. Und das ist ja dann geschehen, als am Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und als dann die Apostel und ihre Schüler und natürlich insbesondere Paulus hinausgingen, das Wort vom Kreuz in aller Welt predigten, die Völker zu Jüngern machten und tauften auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das geschieht bis heute. Und das bedeutet, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. In der vermeintlichen Schwachheit und Hilflosigkeit Gottes kam der Sieg Gottes und eine große, große Beute an Erlösten. Kommen wir zu den Versen 19 bis 24. Nachdem Petrus seinen Herrn zum ersten Mal verleugnet hatte, wechselt die Szenerie und wir sehen das Verhör des Herrn. Und diese Verse möchte ich Ihnen vorlesen, Verse 19 bis 24. Der Hohepriester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortete ihm: Habe ich übel geredet, so beweise, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiaphas. Ja, wenn wir diese Befragung betrachten, fällt uns auf, dass keiner Jesus wirklich eines echten Verbrechens beschuldigen kann. Und im Gegenteil, Christus offenbart sogar das Unrecht seiner Ankläger. Und darauf haben einige Ausleger mit historischer Kenntnis hingewiesen. Denn nach wohl damals geltendem Recht hätten die Priester eigentlich Zeugen verhören müssen und nicht den Beschuldigten selbst. Darum sagt vielleicht der Herr auch, sie sollten doch die fragen, die seine öffentliche Lehre gehört haben. Und darauf können seine Feinde auch nichts entgegnen. Ja, was sollen sie darauf sagen? Christus hat sie überführt. Die einzige Reaktion ist die typische Reaktion, wenn man im Gewissen überführt wird. Kennen Sie vielleicht auch? Nicht mit der Tat, aber im Herzen. Einem der Diener fällt es nur ein, sich zu erdreisten, seinem menschgewordenen Schöpfer einen Schlag ins Gesicht zu geben. Wenn die Wahrheit geredet wird, ist oft die natürliche Reaktion des Menschen Aggression. Und wie reagiert jetzt unser Herr darauf? Wie reagieren Sie, wenn Sie beleidigt werden oder sogar eine Runde gehauen bekommen? Also rein menschlich genommen, ich sage es jetzt ganz menschlich, nehmen Sie das nicht als Gottes Wort, sondern als das Wort eines Menschen. Wenn mich einer schlägt, dann fühle ich mich wichtig genug, um gleich eine zurückzuhauen. Ich bin in meiner Würde angetastet, was fällt dem ein? Unser Herr Jesus Christus ist Gott. Und er reagiert nicht als zorniger Gott, sondern in Sanftmut, aber mit Wahrheit. Vers 23, habe ich übel geredet, so beweise, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Also unser Herr war kein Duckmäuser, er war also nicht feige und hat sich schlagen lassen, weil er einfach schwach ist in dem Sinne, sondern weil er Liebe ist. Aber er hat die Wahrheit nicht verschwiegen, er hat widersprochen, hat gesagt, in aller Sanftmut, aber mit Wahrheit. Wieso schlägst du mich? Zeige mir, wo ich im Unrecht bin. Und darauf konnte wiederum niemand etwas sagen. Und unser Herr wird von Hannas ohne weiteren Kommentar zu Kaiaphas weitergeschickt. So nach dem Motto, dem Hannas fiel ein, ah ja, ich bin ja gar nicht mehr hoher Priester, kann der Kaiaphas den Rest erledigen. Sie hatten nichts gegen unseren Herrn in der Hand. Und dazu lesen wir in Vers 24 ein Detail, das auch nicht ohne Bedeutung ist. In Vers 24 sehen wir, dass Hannas den Herrn der Herrscharen gebunden zu dem hohen Priester Kaiaphas sandte. Unser Herr war gebunden worden. Der kam, um die Gefangenen zu befreien, wurde selbst gefesselt. Er nahm Ketten, Spott, Hohn und Schande auf sich, um uns zu erlösen. Jemand sagt es einmal so: Gebunden wurden die Hände dessen, der uns so viele Wohltaten spendet. Und da sehen wir wieder der große Gottessieg in vermeintlicher Schwachheit. Der Sohn Gottes, Gott selbst Mensch geworden, ging gebunden, gefesselt von seinen eigenen Geschöpfen, von seinem eigenen Volk. Aber er ging nicht gebeugt, er ging nicht besiegt. Seine Demütigung war der Weg zu seiner Verherrlichung, wie er schon in Johannes 12 gesagt hatte, weil er gerade am Kreuz die ganze Welt zu sich ziehen würde. und dieses Prinzip des Sieges. Gerade in Fesseln zeigt sich auch immer wieder in der Geschichte oder ganz konkret auch im Leben des Apostels Paulus und des Nachfolgers unseres Herrn. Nur allzu oft verbreitete er das Evangelium, als er selber sozusagen in Ketten lag, vom Gefängnis aus, mit dem Hinweis, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ich weiß ja nicht, was in den Köpfen all dieser Leute damals umging, als sie Jesus gefesselt hatten. Als sie vielleicht sich dachten, jetzt endlich haben wir diesen Unruhestifter in Ketten, jetzt entkommt er uns nicht mehr, jetzt endlich haben wir unsere Ruhe. Wie sollten sie wissen, dass damit der Sieg des Herrn erst anfing? Und das sehen wir eben auch, um nochmal auf Paulus zurückzukommen, auch in seinem Leben. Wie sein Herr litt auch Paulus für die Erlösung der Menschen, wie er es in Kolosser 1, Vers 24 sagt. Nicht als Erlöser, ein Mensch, also wir können nicht die Sünden anderer tragen, aber als Botschafter des Erlösers war er gern bereit, sich binden zu lassen, misshandelt zu werden, verhasst zu werden. Er wurde auch verleugnet, er wurde auch abgelehnt und am Ende seines Lebens wurde Paulus auch von allen verlassen. Und doch, wenn ich Sie fragen würde, wer außer unserem Herrn Jesus selbst hatte den prägendsten und nachhaltigsten Einfluss auf das Christentum bis heute? Der Paulus, der Apostel Paulus. Und dieses Bild vom Sieg, trotz Fesseln, trotz Ketten, trotz Banden, war vielleicht auch gerade damals, als die Evangelien und auch die Briefe geschrieben wurden, für das frühe Christentum sehr wichtig. Denn die junge Gemeinde, sie wurde einerseits vom römischen Imperium, oft, nicht immer, aber oft, und von den jüdischen Synagogen verfolgt und in Ketten gelegt. Und trotzdem siegten die ersten Christen gerade in ihrer vermeintlichen Niederlage, nämlich durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis hin zum Tod. Es ist jetzt gerade ein Buch in Amerika draußen von einem Historiker, der überhaupt kein Christenfreund ist. Er war mal Christ oder sagte, dass er mal Christ war. Dann hat er studiert und wie das so ist, wenn man auf seine Weisheit sich verlässt, wusste er irgendwann mal alles besser als die Apostel. Und er ist sehr kritisch über das Christentum und über die Bibel sowieso. Es ist für ihn ein Märchenbuch. Aber er ist Historiker. Und er hat die frühe Gemeinde untersucht. Und in diesem Buch stellt er seine Thesen vor, die auch ehrlich sind. Und er sagt darin, dass, wie so oft gesagt wird, dass nicht Konstantin der Große schuld daran ist, dass das Christentum gesiegt hat. Das wird da immer gern gesagt, ja, ihr Christen, ihr habt euch nur ausbreiten können, weil dieser blöde Konstantin auf einmal euch zugewandt hat. Er sagt, nein. Sehr, sehr wahrscheinlich hätte das Christentum sowieso triumphiert im Römischen Reich, egal wann, auch wenn Konstantin sich nicht positiv Christus zugewandt hätte, weil die Kraft des Christentums so anders und so wirksam war im Vergleich zum Heidentum. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Punkte, die er aufführt, aufzählen, aber nur als Beispiel. Der Sieg Gottes in der Schwachheit der verfolgten Gemeinde war real. So real, wie es eben auch in Christus selbst war und ist. Und das kann eben auch eine Stärkung, und damit möchte ich die Brücke zu uns schlagen, für leidende Christen heute sein. Gott kann und will in Leid und in der Schwachheit siegen. Ja, sogar durch die Ketten der Seinen. Es stimmt, Verfolger können es schaffen, in Gebieten die Gemeinde auszurotten. Das ist wahr. Aber Gott kann es auch umdrehen. Das sehen wir im Moment zum Beispiel, da habe ich einige Berichte gelesen in Ägypten. Der IS, geht in Ägypten besonders aggressiv, vor allem im Sinai-Gebiet, gegen Christen vor. Brutal. Und interessanterweise, das Ergebnis dieser Brutalität ist, wie einige berichten, dass wieder mehr junge Leute in die Gemeinden gehen, weil sie neugierig werden auf das Zeugnis ihrer Nachbarn. Hier im Westen klagen alle, dass keine jungen Leute mehr in die Gemeinde kommen, wo es uns so gut geht und wir alle Freiheiten haben. Und jeder jammert ja, wo sind die jungen Leute? Und da, wo die Christen angegriffen werden, gehen sie freiwillig in die Kirche. Das ist wieder Gottes Sieg in vermeintlicher Schwachheit. In Johannes 18 begegnen wir unseren Herrn als Bekenner der Wahrheit in der Stunde seiner größten Not. Und ihm gegenüber steht aber sein geliebter Jünger, der ihn in der Stunde seiner Not verleugnet. Und hier sehen wir wiederum diesen dramatischen Kontrast. Jesus bietet seinen Anklägern die Stirn und er steht für die Wahrheit ein, in Sanftmut. Aber Petrus, der so eine große Klappe hatte, um es mal menschlich zu sagen, er wird zum Duckmäuser und leugnet alles. Er lügt dreimal gegen die Wahrheit in Person. Und nun wechselt die Szenerie wieder zu Petrus. Gegen Christus konnte Johannes und seine Gefolgschaft nichts vorbringen. Und jetzt lesen wir in den Versen 25 bis 27 von der Verleugnung Petrus Folgendes. Und diese Verse möchte ich Ihnen auch nochmal vorlesen. Johannes 18, Vers 25, folgende. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete aber und sprach, ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandten dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn. Hier sehen wir, Petrus verleugnet seinen Herrn zwei weitere Mal und damit sind es insgesamt dreimal, genauso wie der Herr es ihm zuvor auch prophezeit und angekündigt hatte. Und in den Evangelien von Matthäus und Markus erfahren wir sogar, dass Petrus bei der dritten Verleugnung schwört und sich selber verflucht, dass er diesen nicht kennt. Also, das ist das höchste Maß an Verleugnung, das man sich vorstellen kann. Wenn ich schwöre und mich selbst dabei verfluche, dass ich Jesus nicht kenne. Petrus war tief gefallen. Und wie reagiert sein geplagter und alleingelassener Herr auf ihn? Lukas berichtet, dass der Hahn krähte und Jesus sich daraufhin umwandte und Petrus ansah. Und jetzt versetzen Sie sich nicht in die Schuhe des Herrn, sondern in die Schuhe von Petrus. Denn das ist das realistischere Bild. Und es fuhr Petrus mitten durchs Herz. Und er ging hin und weinte bitterlich. Und mit was für Augen sah jetzt unser Herr den Petrus wohl an? Jetzt möchte ich doch noch einmal umdrehen. Wie würden wir dreinschauen, wenn unser bester Freund uns vor unserer Nase mit Schwüren und Flüchen verleugnet? Gerade in dem Moment, wo wir menschlich gesprochen seine Unterstützung am meisten nötig hätten. Also ich bin mir relativ sicher, dass es in unserem Fall wahrscheinlich heißen würde, wenn Blicke töten könnten. Aber so war der Blick des Herrn auf seinen gefallenen Jünger Petrus nicht. Inmitten all dessen, was da geschah und geschehen würde, inmitten der Verleumdungen der Hohenpriester und der Aussagen falscher Zeugen, inmitten der Schmähworte derer, die ihn schlugen und anspielen, ja, da nahm sich Christus die Zeit und er suchte den wankend gewordenen Jünger mit jenem Auge, mit dem er ja schon seinen Fall vorausgesehen hatte. Und das war nicht der Blick eines zornigen Gottes, sondern der eines Herrn, der auch diese Sünde des Petrus am Kreuz sühnen und hinwegtragen würde. Woher wollen wir das wissen? Woher wissen wir das? Einerseits, was das Wesen unseres Herrn ist, aber andererseits gibt auch Johannes selbst in der Art und Weise, wie er berichtet, einen eindeutigen Hinweis. Nämlich durch folgende Tatsache. Vers 18, wir gehen nochmal zurück. Dort wird das Kohlenfeuer erwähnt. Na, was hat jetzt das Kohlenfeuer mit dem Blick des Herrn zu tun? Also keine Angst, ich werde jetzt nicht wie ein Verrückter allegorisieren. Aber wissen Sie, wie oft Kohlenfeuer in der Heiligen Schrift erwähnt wird? Ich wusste es auch nicht. Zweimal. Zweimal in der ganzen Heiligen Schrift. Und wissen Sie, wo? Na, 50% können Sie wissen. Bei der Verleugnung des Petrus das erste Mal, als er seinen Herrn verleugnete, da wärmte er sich am Kohlenfeuer. Und wo, denken Sie, wird das zweite Mal ausdrücklich ein Kohlenfeuer erwähnt? Ja? Genau. Auch im Johannesevangelium. Nach der Auferstehung des Herrn, als er seinen Jüngern erscheint, am See Genezareth. Und was machte er für seine Jünger? Ein Kohlenfeuer. Und am Kohlenfeuer fragte Petrus, wie oft? Dreimal. Liebst du mich? Und so stellt Johannes diese eindeutige Verbindung her. Dreimal verleugnet Petrus seinen Herrn an einem Kohlenfeuer. Dreimal fragt der Herr seinen Jünger an einem Kohlenfeuer, liebst du mich? Und er sagt, ja, ich liebe dich doch. Und wie reagiert unser Herr? Da ist kein Geschrei, da sind keine Vorwürfe, kein, wieso hast du mich in der größten Stunde meiner Not verleugnet? Wieso, Petrus? Wieso? Gerade in dem Moment, ich kann dich einfach nicht mehr gebrauchen. Weißt du was? Ich werde meine Gemeinde mit jemand anders bauen. Ich habe da noch irgendwo anders einen anderen Jünger gefunden. Du bist einfach nicht mehr tauglich für mein Reich. Nein. Unser Herr reitet nicht herum auf Petrus' Sünde. Nicht herum auf seine Schuld. Da ist nur Liebe, überführende Liebe, weil er diese Sünde des Petrus auch am Kreuz getragen hat. Und er erneuert Petrus und durch seine Fragen, liebst du mich? Und durch seinen Befehl oder seine Aufgabe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, ich vertraue dir trotzdem, ich vertraue dir meine Gemeinde an. Dadurch wird Petrus wirklich zu einem neuen Menschen. Und wissen Sie, was ausgerechnet Petrus später schreibt, der seinen Herrn dreimal verleugnet hat, was er schreiben konnte? Berühmter Vers, 1. Petrus 3, Vers 15. Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen und seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und Petrus war danach dazu bereit. Und wir wissen aus der Geschichte, dass er für seinen Herrn in den Tod gegangen ist und treu geblieben ist. Die Verleugnung des Herrn Jesus war nicht das letzte Wort im Leben des Petrus. Jesus gebrauchte ihn trotzdem, um seine Lämmer und Schafe zu weiden. Petrus war trotzdem der Erste, der an Pfingsten aufstand und in Jerusalem das Evangelium verkündigte. Petrus war trotzdem der Erste, dem in einem Traum offenbart wird, dass das Reich Gottes wirklich für die Heiden offen steht und der als Erster zu einem heidnischen Hauptmann ging, um ihn zu taufen. Und diese unfassbar herrliche Geschichte von der Gnade und Liebe unseres Herrn und auch von seiner Selbsterniedrigung bis im tiefsten Tal hinein bedeutet eben, dass es auch für den Rest von uns Hoffnung gibt. Petrus versagte im entscheidenden Moment. Er, der Jünger des Herrn, im Haus des Hannas wäre es doch die Gelegenheit gewesen, seine Treue zu Christus zu beweisen und eine Menge Lohn im Himmel zu sammeln. Aber Petrus versagte gnadenlos. Ja, hätten wir ihm eine zweite Chance gegeben, wenn er so gegen uns gesündigt hätte? Aber Christus gibt ihn und gab ihn nicht auf. Und Christus gibt auch uns nicht auf. Unser unvergleichlicher Herr duldete auch diese Schmach durch Petrus, damit das heilige Gotteswort umso wahrer würde. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, und damit ist Christus gemeint, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mit was für Gedanken Sie an die Osterkonferenz gegangen sind und auch mit welchen Paketen Sie sich vielleicht in diese Versammlung geschleppt haben. Vielleicht meinen Sie, niemand sei in einem tieferen Tal, als Sie es jetzt sind. So empfinden Sie es aufrichtig. Vielleicht empfinden Sie es so, und es ist auch so, dass alle Sie verlassen haben und niemand Sie versteht. Vielleicht fühlen Sie sich von allen verraten, vielleicht von Ihren Liebsten sogar, und Sie sehen keinerlei Licht mehr am Ende des Tunnels. Vielleicht fühlen Sie sich hoffnungslos. Aber Hoffnungslosigkeit ist eine Lüge des Teufels, der Sie kaputt machen will. Denn Christus ist da, im allertiefsten Tal. Er war schon dort, bevor Sie überhaupt geboren wurden. Er war derjenige, der von allen und seinen besten Freunden verlassen und verraten wurde. Er ist in allem unser Stellvertreter geworden. Und deshalb kann er in allem mit uns mitleiden, wie Gottes Wort sagt. Und das Unfassbare ist, er tut es auch. Er hat Mitleid mit uns, sagt Hebräer 4. Er konnte sogar mit einem Petrus Mitleid haben und ihn vergeben, als er selbst so sehr litt. Und auch das gilt Ihnen. Sie meinen, Sie hätten Ihren Herrn schon zu oft enttäuscht. Sie meinen, Sie seien zu unfähig, zu schwach oder zu unzuverlässig für Ihren Herrn. Sie meinen, Sie taugen nichts für Gottes Reich, weil es andere Ihnen auch schon zur Genüge unter die Nase gerieben haben. Nun, Sie haben recht, das stimmt. Aus unserer eigenen Kraft heraus taugen Sie und tauge auch ich nichts. Aber Christus will uns tauglich machen. Er will uns gern alle Schuld vergeben. Und er sagt auch Ihnen und mir gerne, wie er es der Ehebrecherin sagte: So verdamme ich auch dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist die Verheißung der Erlösung. Wenn Sie in und an bei Christus, Ihrem Herrn und Erlöser, bleiben, ihm nachfolgen, ihm glauben und vertrauen, will er auch aus Ihrem Leben Ströme lebendigen Wassers hervorfließen lassen. Er will alles Alte und Vorherige vergessen und Neues machen. Jesus ist anders. Wir sollten auch anders sein. Und mit dieser Anwendung möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Unser Herr siegte durch seine größte Not hindurch, in vermeintlicher Schwachheit und großer Demütigung. Und darum können Sie ihm vertrauen, auch wenn Sie gerade vielleicht in Ihrer dunkelsten Stunde stecken. Denn er hat in seiner dunkelsten Stunde alles für Sie vollbracht. Ihre Sünde hinweggetragen und durch seine Auferstehung den Tod auch für Sie besiegt. Wenn also Sie wie Korn im Mörser zerrieben oder wie eine Traube in der Weinpresse zerdrückt, wie Salz ausgestreut oder wie Wasser ausgegossen werden, dann denken Sie daran, dass in solchen Momenten, in denen es für Sie vielleicht schmerzt, in denen der völlige Zerbruch eingetreten ist, und die totale Niederlage am nächsten erscheint, ja in ihrer größten Schwachheit, gerade da die Frucht und die belebende und würzende Kraft ihres Lebens am größten sein kann, wenn sie ihren Herrn nur machen lassen. Nämlich, wann wird aus einer Weintraube Wein? Wenn sie zerdrückt wurde. Wenn das Korn zerrieben ist, wird irgendwann daraus gutes Brot. Wenn das Salz gestreut wird, wird das, worauf es gestreut wird, schmackhaft. Und wenn Wasser ausgegossen wird, dann wächst das in der Erde, worüber das Wasser gegossen wurde. Wie unser Herr durch Feuer hindurch eine große Beute macht, um es mal so zu sagen, so kann er uns auch durch das Feuer der Versuchung hindurch zu einem Wohlgeruch und einem Zeugnis für ihn machen. Und dieses Prinzip sehen wir auch in Offenbarung 7. Das ist die letzte Bibelstelle. In Offenbarung 7 sieht Johannes eine große Schar an Erlösten, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Das war eine unzählbare Schar an Erlösten. Und Johannes ist ein bisschen verwundert. Fragt sich, woher sie alle kommen. Und er erhält zur Antwort, diese sind's, die gerade ein schönes Leben hinter sich haben. Sie lachen, sie haben die Bibel aufgeschlagen. Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Der größte Sieg kommt hier aus der größten Drangsal. Gottes Kraft, wie Paulus sagt, vollendet sich in unserer Schwachheit. Und die Herrlichkeit dieser Macht zeigt sich dann im himmlischen Ergebnis. Und damit möchte ich wirklich schließen, damit wir mit einer Ermutigung in die Pause gehen dürfen. Das Ergebnis dieser Schwachheit ist, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist auch ihr und mein Ziel. Durch die unfassbare und dank der unfassbaren Selbsterniedrigung unseres Herrn Jesus Christus. Und sein Heiliger Geist trägt uns jetzt zur Ehre Gottes des Vaters, bis unser Herr kommt. Amen.